Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und am Mikrofon ist heute Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die USA haben einen beispiellosen Unabhängigkeitstag hinter sich. Mit inzwischen weit über 50.000 bestätigten Neuinfektionen pro Tag ist das Land fest im Griff der Corona-Krise. Und gleichzeitig polarisiert die Debatte um strukturellen Rassismus in der US-amerikanischen Gesellschaft die Bevölkerung. Und der Präsident des Landes nutzt die Feierlichkeiten, um in scharfen Worten Freund-Feindbilder zu malen und Gräben zu vertiefen. Wir blicken gleich auf eine gespaltene Nation am Tag nach ihrem Nationalfeiertag. Wir blicken außerdem auf die Wahlen in Kroatien und in Deutschland, auf Debatten über Schlachtbetriebe und Maskenpflicht. Und nach dieser Sendung ab 11:30 dann geht es um nachhaltigen Motorsport. Das Sportgespräch heute mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Nico Rosberg. Zuerst aber in die USA. Das waren zwei bemerkenswerte Reden, die der US-Präsident Donald Trump da gehalten hat im Rahmen der Feierlichkeiten zum 4. Juli. Ein traditionell unpolitischer Tag, diesmal offenbar nicht. Unser Korrespondent in Washington DC ist Jan Bösche. Herr Bösche, statt Einheit zum Nationalfeiertag, also Spaltung der Gesellschaft durch den Präsidenten?
Also der Präsident hat ganz eindeutig zwei wichtige Reden für ihn gehalten. Mount Rushmore am Freitag und dann hier in Washington am Samstag. Und der Tenor war eben halt nicht der Landesvater, der das Land an einem Nationalfeiertag zum Zusammenhalt aufruft, sondern er hat eher parteipolitische Reden gehalten, an seine Basis gerichtet, klare Feindbilder skizziert, um eine Wahl zu gewinnen. Also im Prinzip sind sich die meisten Beobachter hier einig, diese Reden waren Wahlkampfreden, um die Basis zu animieren. Es war eben halt nicht das, was man traditionell von einem Präsidenten an so einem Feiertag, der ja grundsätzlich sehr patriotisch ist, erwartet hätte.
Auch zu diesen sogenannten Denkmalstürzen hat sich Trump geäußert. Geschichts- oder Identitätspolitik, das ist ein vermietes Feld, gerade wenn es um diese Ursünde der USA geht, also die Sklaverei und den immer noch bestehenden Rassismus. Welches Geschichtsbild zeichnet der Präsident da?
Ja, nach den Demonstrationen, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, nach dem Tod von George Floyd und Demonstrationen gegen übermäßige Polizeigewalt und gegen den systemischen Rassismus hier im Land, haben wir halt gesehen, dass der Präsident sich jetzt auf die Seite derer geschlagen hat, die mit Recht und Ordnung regieren wollen. Und der versucht eben halt diese Debatte über die Geschichte einseitig auszunutzen, indem er eben halt zum Beispiel den Sturm auf die Denkmäler, den es gegeben hat, für sich interpretiert. Es ist nämlich in erster Linie haben sich Demonstranten gegen Denkmäler von konföderierten Präsidenten oder auch Generälen gerichtet, also Vertretern der Sklaverei in der Vergangenheit. Und ganz vereinzelt hat es dann auch mal Angriffe gegeben auf Denkmäler anderer Helden, George Washington zum Beispiel einmal in Portland. Der Präsident interpretiert das Ganze aber als einen Gesamtangriff auf die amerikanische Geschichte. Und die Botschaft an seine Wähler ist, hier findet ein Angriff auf die amerikanische Geschichte statt, eine Art Auslöschung und nur ich als Präsident von Recht und Ordnung kann dagegen vorgehen. Das ist natürlich eine Argumentation, die Ängste schürt bei denen, die das Gefühl haben, dass ihnen ihre Geschichte weggenommen wird durch die nötigen Veränderungen, wie die Kritiker sagen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich überhaupt keine Politik, die jetzt hilft, diese Debatte voranzubringen und möglicherweise auch ein versöhnliches Ende zu finden.
Das Wahlsystem in den USA, das ist recht umständlich, langwierig, das hatte aber lange Zeit den Vorteil, dass so radikale Ansichten durch diesen langen Prozess irgendwie nivelliert wurden. Das scheint alles seit Trump so nicht mehr zu gelten. Aber kann er wirklich eine Wahl, also die nächste Wahl gewinnen, wenn er den Fokus eben nur noch auf eine Wählergruppe legt?
Das ist die entscheidende Frage. Donald Trump würde sie beantworten mit ja, er kann. Seine Basis hält zu ihm, unterstützt ihn und ist auch sehr solide in allen Umfragen an seiner Seite. Und es hat ja vor 4 Jahren bei der ersten Wahl auch geholfen. Diese sehr polarisierende Politik hat eben halt für ihn genügend Wähler gewonnen. Jetzt sagen viele Wahlbeobachter, die Umfragen sagen etwas anderes, auch in den wichtigen Wackelstaaten, dass es eine gewisse Trump-Müdigkeit gibt. Er sagt, ich muss ich selber bleiben, um eine Wahl wieder zu gewinnen. Und im November werden wir sehen, ob er damit recht hat.
Jan Bösche, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und jetzt schauen wir nach Kroatien, wo heute ein neues Parlament gewählt wurde. Eine Wahl, die eigentlich erst Ende dieses Jahres hätte stattfinden sollen. Aber der amtierende Regierungschef Andrej Plenković und seine nationalkonservative HDZ wollten den Vorteil nutzen. Also den Vorteil, dass das Land bislang die Covid-19-Pandemie erfolgreich in Schach halten konnte. bislang, denn kurz vor der Wahl sind die Infektionszahlen gestiegen und stand die Wahl deswegen im Schatten von Corona. Inzwischen sieht es aber danach aus, dass die Partei des Regierungschefs die Wahl dennoch gewonnen hat, und zwar recht deutlich. Clemens Fehrenkotte berichtet aus Zagreb.
Überraschend klar, die konservative HDZ unter ihrem Parteivorsitzenden, Ministerpräsident Andrej Plenković, die vorgezogenen Parlamentswahlen gewonnen. Nach Wahlprognosen, die der kroatische öffentlich-rechtliche Sender HRT veröffentlichte, kam die langjährige Regierungspartei auf 62 Mandate. Damit konnte Plenković sein Wahlergebnis von 2016 übertreffen. Um eine Regierungsmehrheit im 151 Sitze umfassenden Parlament zu erreichen, werden mindestens 76 Mandate benötigt. Die oppositionellen Sozialdemokraten erlitten eine herbe Niederlage. Sie waren als Mitte-Links-Bündnis Restart angetreten und konnten der Wahlprognose zufolge nur 43 Mandate erzielen. Führende Sozialdemokraten sprachen anschließend von einer bitteren Stunde. Über das politische Schicksal des 40-jährigen Parteichefs Davor Bernardić werde auf der morgigen Vorstandssitzung beraten. Die Demoskopen hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen HDC und Sozialdemokraten vorhergesagt und lagen damit weit entfernt vom Wahlergebnis. Die neu gegründete rechtsnationale Heimatbewegung des Volkssängers Miroslav Škoro kam auf 14 Mandate. Sie hatte mit nationalistischen und frauenfeindlichen Slogans in dem Reservoir enttäuschter HDZ-Wähler fischen wollen. Für eine Überraschung sorgte das Abschneiden des linksgrünen Bündnisses Možemo, zu Deutsch Wir können, das erstmals ins Parlament einziehen wird. Vor allem in der Hauptstadt Zagreb schnitten die Grünen gut ab. Landesweit kommen sie laut Wahlprognose auf 8 Mandate. Das kroatische Wahlrecht räumt den im Ausland lebenden Wählern 3 Mandate ein, die vermutlich, wie bei den vorherigen Wahlen, an die HDZ gehen dürften. Zugleich wird den Minderheiten insgesamt 8 Mandate im Parlament garantiert. Plenković dürfte also bei der Auswahl künftiger Koalitionspartner keine größeren Schwierigkeiten haben, denn seiner Partei fehlen nur wenige Sitze, um eine neue Koalition bilden zu können.
Clemens Fehrenkotte über die Wahl in Kroatien. Corona hat ein ziemlich grelles Schlaglicht geworfen auf eine Lage, die man eigentlich schon vor Corona nur schwer akzeptieren konnte, nämlich die Arbeitssituation in deutschen Schlachtbetrieben. Nach den jüngsten Skandalen, vor allem in Nordrhein-Westfalen, scheint das inzwischen in der Politik auch dort angekommen zu sein, wo man sich bislang eher noch geziert hat. Barbara Schmidt-Matern.
Über den Großstadtparks hängen die Rauchschwaden vom vielen Grillfleisch, während zugleich die Kritiker, die die Zustände in der Fleischindustrie ablehnen, immer lauter werden. Friedlich protestierten am Wochenende knapp 100 Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Tönnies-Werk in Reda-Wiedenbrück und forderten ein Ende der Fleischfabriken. Auch Karl-Josef Laumann, Gesundheits- und Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, hat einen klaren Standpunkt. Im Interview der Woche im Deutschlandfunk stellt der gläubige CDU-Politiker und Sohn eines Landwirts zunächst eines ganz grundsätzlich klar.
Es ist ja absolut richtig, dass es den Tieren gut gehen muss und dass wir eine artgerechte Tierhaltung sicherstellen müssen.
Doch Laumann wird noch deutlicher und erhebt Vorwürfe auch gegen die Bauernfunktionäre.
Es ist ja nun wirklich so, dass in Deutschland 10, 15, 20 Jahre eine Landwirtschaftspolitik auch vom Bauernverband gemacht worden ist, die hieß Wachsen und Weichen. Man wollte schlicht und ergreifend eine international konkurrenzfähige Landwirtschaft. Aber mit dem, wie wir in Deutschland nun mal über Umweltschutz denken, über Wasserschutz denken, wir haben ja in Deutschland eine Kulturlandschaft, die ja durch Bauernhand auch in den letzten Jahrhunderten geprägt worden ist. Wenn wir die erhalten wollen, dann kann unsere Landwirtschaft nach meiner Meinung nicht zu internationalen Wettbewerbsbedingungen arbeiten.
Ein ausreichender Umwelt- und Tierschutz ist aus Sicht des CDU-Politikers nur möglich, wenn eine bäuerliche Familienstruktur in der Landwirtschaft erhalten bliebe. Laumanns Parteifreundin Julia Klöckner bleibt bisher bei Ankündigungen. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung stellt die Bundeslandwirtschaftsministerin in Aussicht, Werbung mit, Zitat, Lockangeboten beim Fleisch einzuschränken. Klöckner will außerdem gegen bestehende Handelspraktiken der Supermarktketten vorgehen, die Fleisch bisher oftmals massenhaft einkaufen und damit den Preis drücken. Es gibt kein Recht auf Billigfleisch, so Klöckner wörtlich. Im Bundestag hatte sie jedoch vor wenigen Tagen noch einen ganz anderen Akzent gesetzt und ähnlich wie der Deutsche Bauernverband vor Wettbewerbsnachteilen gewarnt.
Wir sind in einem großen Markt und in einem Wettbewerb Und wer mehr fürs Tierwohl tun will, der erweist dem Tierwohl einen Bärendienst, wenn er Tierhalter aus dem Land treibt und wir dann Fleisch importieren, über dessen Standards wir überhaupt nicht mitentscheiden können.
Ich erkenne bei der Agrarministerin Julia Klöckner rhetorische Aufgeschlossenheit. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium und Julia Klöckner in Person seit Jahren Teil des Problems und nicht der Lösung ist. Ich traue diesen Worten überhaupt nicht.
Entgegnet Robert Habeck. Seit langem schon setzt sich der Grünen-Parteichef und ehemalige Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein für mehr Tierwohl ein. Bereits Anfang der Woche stellte Habeck erneut diese Forderungen auf.
Wir brauchen jetzt eine Initiative, die die gesellschaftliche Debatte aufnimmt und den Umbau der Tierhaltung in Deutschland zu hohen Tierschutzstandards in den nächsten Jahren beschließt. Finanziert werden sollte es durch einen Tierschutzcent, also eine Auflage auf tierische Produkte, die dann direkt zu den Bauern geht, die ihre Tiere besser halten, ihnen mehr Platz geben oder mehr Beschäftigungsmaterial.
In der Bild am Sonntag verlangt der Grünen-Vorsitzende von der Bundesregierung nun zusätzlich neue Auflagen für die Schlachthöfe. In den Zerlegungshallen müsse unter anderem ein Mindestabstand für die Angestellten gelten. Wenn Kitas und Schulen wegen des Coronavirus geschlossen würden, müssten für Schlachthöfe erst recht strengere Regeln gelten. Christdemokrat Karl-Josef Laumann stimmt im Deutschlandfunk zu und kritisiert auch seine eigene Partei.
So wie wir Schlachtwirtschaft in Europa, in Deutschland organisieren, kann es nicht bleiben. Im Übrigen sieht es auf den Schlachthöfen in unseren Nachbarländern, zum Beispiel in Holland, ja auch nicht sehr viel anders aus. Was sich da einfach entwickelt hat, das ist alles legal. Und ich muss auch sagen, dass viele auch in meiner Partei das immer ein bisschen versucht haben, wegzudrücken. Dass man immer gesagt hat, ja, aber wir brauchen die Osteuropäer und es geht nur über Werkverträge. Nein.
Damit sich das ändert, könnten auch kleinere Schlachthöfe Teil der Lösung sein, so schlägt Landwirtschaftsministerin Klöckner vor. Die Biofleischbranche kennt das Problem seit Jahren. Weil sie im Vergleich zu klein ist, rechnen sich eigene Schlachthöfe für Ökobauern nicht. Auch deshalb werden konventionelles Billigfleisch und Biofleisch bislang überwiegend in den gleichen Schlachtfabriken verarbeitet.
Die Debatte um die Situation in der deutschen Fleischindustrie aus unserem Hauptstadtstudio war das Barbara Schmidt-Matern. Inzwischen hat sich die Mehrheit der Deutschen längst an sie gewöhnt, an die Schutzmaske beim Einkaufen. Aber weil die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 in Deutschland weiterhin relativ niedrig bleibt, mehren sich die Stimmen, die die Maskenpflicht gerne wieder loswerden wollen. Aber es gibt auch warnende Stimmen. Alex Krämer fasst die Debatte zusammen.
Das Nachdenken über die Maskenpflicht bzw. über ihr Ende im Einzelhandel kommt aus dem Norden. Genauer gesagt aus dem Nordosten, dort, wo die Infektionszahlen besonders niedrig sind. Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Wirtschaftsminister Harry Glawe lehnt sich in der Welt am Sonntag ziemlich weit aus dem Fenster. Er nennt sogar ein konkretes Datum. Am 4. August, so seine Erwartung, könnte die Landesregierung in Schwerin die Maskenpflicht im Handel aufheben. Wenn die Infektionszahlen so gering blieben, dann sehe er keinen Grund mehr dafür. Mit seinen Kollegen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein will Glawe über eine einheitliche Regelung für ganz Norddeutschland reden. Das können wir uns grundsätzlich vorstellen, heißt es dazu aus Niedersachsen, allerdings ohne konkrete Daten. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, CDU, sagt, aus seiner Sicht solle die Maskenpflicht im Handel in den nächsten Monaten in eine Empfehlung umgewandelt werden, wenn das Infektionsgeschehen das zulasse. Ähnliche Signale kommen auch aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. Vorsichtiger äußern sich in der Welt am Sonntag dagegen Tobias Hans, Regierungschef im Saarland, und seine rheinland-pfälzische Kollegin Malu Dreyer. Dreyer sagt, die Abschaffung der Maskenpflicht sei auf absehbare Zeit kein Thema. Hans verweist auf Studien, die belegt hätten, dass selbst ein einfacher Mund-Nasen-Schutz wirksam sei im Kampf gegen die Pandemie. Hintergrund der Diskussion sind Klagen des Einzelhandels, dass die Kunden wegen der Maskenpflicht weniger Lust zum Shoppen haben. Für den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ist das ein sehr schlechtes Argument. Er sagt in der Rheinischen Post, die Maskenpflicht sei eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen Corona. Eine Landesregierung, die sie abschaffe, experimentiere mit der Gesundheit der Menschen und handele fahrlässig. Außer über Masken wird weiter auch über Corona-Tests diskutiert. Innenminister Horst Seehofer, CSU, will bundesweit kostenlose Corona-Tests nach bayerischem Vorbild. Jeder, der will, soll sich testen lassen können, unabhängig von Anlass oder Symptomen. Die Kosten dafür solle der Bund übernehmen, sagte Seehofer der Welt am Sonntag. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte solche Tests für sein Land bereits angekündigt. Widerspruch gegen die beiden Herren von der CSU kommt im Deutschlandfunk von Karl-Josef Laumann, CDU-Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen.
Ich halte da nicht sehr viel von. Ich bin auf jeden Fall seit dem 25. Februar bis jetzt, finde ich, sehr gut damit gefahren, dass ich nicht politisch getestet habe.
Er gebe sehr viel aufs Robert-Koch-Institut, sagt Laumann, und auf dessen Empfehlungen.
Die sagen ganz klar, es muss anlassbezogen getestet werden, aber dann sehr weitläufig. Also nehmen wir ein Beispiel, Tönnies. Klar ist, alle Menschen, die dort arbeiten, unter Quarantäne. Alle Menschen testen. Aber deswegen muss man jetzt keine Testserie, ich sag mal, in Köln machen oder in Bonn machen, sondern man muss es dann regional machen. Und ich möchte gerne auch für Nordrhein-Westfalen durchhalten, dass wir uns an das Robert-Koch-Institut orientieren, wie wir unsere Teststrategie machen. Die bayerische Teststrategie ist vom Robert-Koch-Institut nicht gedeckt.
Was Laumann hier sagt, entspricht ziemlich genau der Haltung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, ebenfalls CDU. Auch Spahn verweist darauf, dass die Aussagekraft anlassloser Tests bei Menschen ohne Symptome nur sehr, sehr begrenzt sei.
Alex Krämer über die Debatte zu Maskenpflicht und Corona-Tests. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat übrigens angesichts des Vorschlags zur Abschaffung der Maskenpflicht im Handel zur Vorsicht gemahnt. Er schrieb bei Twitter, er verstehe die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität, aber das Virus sei noch da. Der Bundesgesundheitsminister steht übrigens morgen in unserer Frühsendung Rede und Antwort um 7.15 Uhr. Hat die Finanzaufsicht BaFin in der Wirecard-Affäre versagt? Sie steht auf jeden Fall in der Kritik und der Bundesfinanzminister will sie reformieren, was in diesem Fall konkret bedeutet, er will sie stärken. Und das findet auch die Opposition gut, zumindest zum Teil. Uwe Lüb.
Linke und FDP begrüßen grundsätzlich die Pläne von Bundesfinanzminister Scholz, die Finanzaufsicht in Deutschland umzubauen. Dem linken Politiker De Masi gehen sie aber nicht weit genug. Es sei zwar richtig, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, besser auszustatten. Sogenannte systemrelevante Finanzkonzerne gehörten aber unter europäische Aufsicht. Für den FDP-Politiker Tonka gehen die Pläne zwar in die richtige Richtung, aber nicht weit genug. Dem Handelsblatt sagte er, die BaFin müsse sich um die großen Risiken kümmern können und nicht im Klein-Klein verzetteln. Deshalb solle Scholz verhindern, dass die BaFin auch noch kleine und meist selbstständige Finanzvermittler beaufsichtige. Das seien fast 40.000. Wenn die BaFin für sie zuständig wäre, wäre das die Spitze der Absurdität, so Tonka. Scholz hat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung angekündigt, die Finanzaufsicht neu aufzustellen. Dazu gehörten mehr Rechte der BaFin, etwa jederzeit große Sonderprüfungen zu machen. Nach dem Wirecard-Finanzskandal, so Scholz wörtlich, sollte niemand bloß die Luft anhalten und hoffen, dass nichts passiert.
Uwe Lüb hat berichtet. Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen über mehrere Tage auf Rettungsschiffen im Mittelmeer festsitzen. Seit über einer Woche harren 180 Migranten auf dem Schiff Ocean Viking aus. Und das Boot durfte bislang in keinem Hafen anlegen. Es ist nicht das erste Mal. Diesmal aber wurde das von italienischen und maltesischen Behörden mit der Corona-Pandemie begründet. Heute hat Italien dann eingelenkt. Das Schiff darf den sizilianischen Hafen Porto Empedocle ansteuern. Elisabeth Pongratz.
Mit 8 Personen ist das italienische Team am Mittag an Bord der Ocean Viking gegangen. Die Passagiere wurden auf das Coronavirus getestet. Morgen, so hat das Innenministerium dem ARD-Studio rum bestätigt, sollen die Migranten auf das Quarantäneschiff Moby Sasa gebracht werden. Es liegt vor dem sizilianischen Hafen Porto Empedocle. Italien hatte die Fähre in Zeiten von Corona angemietet, um Migranten dort unterzubringen, die nach Europa wollen. Die Organisation SOS Mediterranee, so eine Sprecherin, sei erleichtert. Endlich habe das Schiff am Nachmittag die offizielle Anweisung erhalten, weiterzufahren. Gestern hatte Italien einen Psychiater und einen Mediator auf die Ocean Viking geschickt. Sie sollten die Lage beurteilen. Der Arzt habe bestätigt, so SOS Mediterranee, dass die Situation für Gäste und Besatzung fast außer Kontrolle geraten sei. Die Hilfsorganisation hatte am Freitag den Notstand ausgerufen. Die Sicherheit aller sei gefährdet gewesen. Mehrere Menschen hätten versucht, sich umzubringen, seien ins Meer gesprungen. Andere fingen Streit an, es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen. Außerdem seien mehrere in einen Hungerstreit getreten. Üblicherweise kann, nach dem Seerecht, ein Schiff, das den Notstand ausgerufen hat, in einen sicheren Hafen einlaufen, auch ohne Genehmigung. In der Vergangenheit waren jedoch bei ähnlichen Fällen Schiffe beschlagnahmt worden und es wurde juristisch gegen die Kapitäne vorgegangen. Die Ocean Viking hatte nach Ausruf des Notstands Kurs auf Sizilien genommen, war aber in internationalen Gewässern geblieben. Vor knapp 2 Wochen war das Rettungsschiff aus Marseille ausgelaufen, nach einer langen Pause, Corona-bedingt. Schon ein paar Tage später hielt die Crew den ersten Notruf. Bei weiteren Einsätzen rettete sie Menschen aus 13 Nationen aus Seenot. Kurz danach bat sie Italien und Malta um die Zuweisung eines sicheren Hafens. Doch die Anträge wurden immer wieder abgelehnt.
Das Schiff Ocean Viking darf im italienischen Hafen Porto Empedocle anlegen. Einzelheiten waren das von Elisabeth Pongratz. In der anhaltenden Corona-Pandemie ist Spanien eines der am stärksten betroffenen Länder Europas. Erst nach Wochen hatte das Land im Juni wieder eine Art Normalität erreicht, die aber in nun schon zwei Regionen bereits wieder dem Ausnahmezustand weichen muss. Nach der katalanischen Region Segria im Nordosten wird nun auch ein Landkreis in der galizischen Provinz Lugo im Nordwesten des Landes abgeriegelt. Mehr von Oliver Neuroth.
Ab Mitternacht werden alle Zufahrten von La Marina geschlossen, einem Küstengebiet, das zur Provinz Lugo in Galizien gehört. Die rund 70.000 Einwohner dürfen die Zone für 5 Tage nicht verlassen. Die Behörden rufen die Menschen dazu auf, in ihrer Gemeinde zu bleiben. Die Maskenpflicht wird verschärft. Überall im öffentlichen Raum sind Masken vorgeschrieben, auch an den Stränden. Grund für die verschärften Regeln ist ein Corona-Ausbruch mit mehr als 100 Fällen. Vor allem junge Menschen um die 20 Jahre haben sich infiziert. Der Gesundheitsminister der Region geht davon aus, dass der Ausbruch im Zusammenhang mit Festen zur Sommersonnenwende vor 1,5 Wochen steht, die in Spanien La Noche de San Juan heißt. Gerade in Küstenorten wird die kürzeste Nacht des Jahres gefeiert. Gestern hatten die Behörden in der Region Katalonien das Gebiet rund um die Großstadt Lleida abgeriegelt. Mehr als 200.000 Menschen dürfen die Zone wegen mehrerer Corona-Ausbrüche nicht verlassen. Die Polizei kontrolliert Zufahrtsstraßen an 25 Punkten. Wer trotz Verbot und ohne triftigen Grund das Gebiet verlässt, muss bis zu 600 Euro Strafe zahlen. Anders als zunächst von den Behörden verkündet, müssen die Menschen in der Zone nicht in ihren Wohnungen bleiben.
Oliver Neuroth über die ab Mitternacht geltende Quarantäne in der Region Lugo im Nordwesten von Spanien. Und zum Ende dieser Tageszusammenfassung schauen wir in die Kommentarspalten der morgigen Tageszeitungen. Heute zusammengefasst von Alexandra Eul und gelesen von Silvia Sistermanns.
Thema ist die Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland. Hintergrund sind die Rechtsextremismusvorwürfe gegen die Bundeswehr. Der Vorstoß der Wehrbeauftragten Högel ist auch unter den Kommentaren umstritten. Die Frankenpost aus Hof schreibt, es wäre sehr billig, wenn die Verantwortlichen in Verteidigungsministerium, Bundeswehr und Bundesregierung die jungen Menschen mit einem Zwangsdienst dafür bestrafen dürften, dass sie ihre ureigensten Angelegenheiten nicht im Griff haben. Auch die Nordwestzeitung aus Oldenburg kritisiert, eine Armee ist ein Werkzeug der Sicherheitspolitik und kein Erziehungsinstrument der Bevölkerung. Högel ist jedoch mit Sicherheit eine Fehlbesetzung. Der Kölner Stadtanzeiger mahnt, die Bundeswehr hat ein Problem mit rechtsextremen Netzwerken. Der Satz ist richtig und falsch zugleich. Deutschland hat ein Problem mit rechtsextremen Netzwerken und bei der Bundeswehr können sich Rechtsextreme anscheinend viel zu einfach Waffen und Munition verschaffen. Die Rheinpfalz bezeichnet die Wehrpflicht zwar als gute Sache, weil sie früher die Bundeswehr in der Gesellschaft verankert und den Streitkräften kontinuierlich Nachwuchs verschafft hätte. Sie wendet aber ein, ob sie auch ein geeignetes Mittel gegen Rechtsextremismus in der Truppe war, lässt sich hingegen kaum seriös beantworten. So ähnlich sieht das die Taz. Sie erinnert, auch zu Zeiten der Wehrpflicht gab es Berichte über fragwürdige Aufnahmerituale und nationalsozialistische Begrüßungen. Die Akademie der Bundeswehr analysierte von 1997 bis 2000 fast 1000 Verdachtsfälle auf fremdenfeindliche und rechtsextreme Delikte. Die Mehrzahl begangen von Wehrpflichtigen in den ersten Dienstmonaten. Die Saarbrücker Zeitung fasst es folgendermaßen zusammen. So richtig es ist, braunem Gedankengut in der Truppe den Garaus zu machen, so sehr ist die Wehrbeauftragte dabei über das Ziel hinausgeschossen. Nötig sind eine gute politische Bildung und eine innere Führung, die falsch verstandener Kameradschaft keinen Freiraum lässt. Ein weiteres Thema ist die Diskussion über die Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel. Die Volksstimme aus Magdeburg heißt es gut, denn wo Abstandsregeln und Lüftung gut durchsetzbar sind, kann die Maskenpflicht fallen. Diese Lockerung ist folgerichtig, zumal der Supermarkt bislang nie Ansteckungsherd war. Der Reutlinger Generalanzeiger hingegen spricht sich gegen die Aufhebung aus. Masken sind dort verzichtbar, wo ein Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Genau das ist aber in vielen Läden nicht der Fall, wo, nach einer kurzen Schonzeit zu Beginn der Krise, schon bald wieder auf Nahkampfmodus umgeschaltet wurde.
Das war die Presseschau. Silvia Sistermans, danke sehr. Und das waren die Themen des Tages im Deutschlandfunk. Und für heute verabschiedet sich Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.